Einfach ist es nicht, bequem ist es nicht, Rendite hat es nicht. Warum soll die Kohle weg sein?
Naja, warte.
Gibt vielleicht Typ B, für den passt die private Rentenversicherung.
Ich freue mich ja immer, wenn es heißt, viele Leute schließen Versicherungen ab, weil der Aktionär ist aber ein sehr paternalistisches Argument. Ne?
Naja,
also man muss die Leute von sich selbst schützen, damit sie keine Impulshandlung machen, mein Outing. Ich habe tatsächlich Versicherung.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute prallen hier zwei Welten aufeinander. ETF-Sparplan-Fan gegen Versicherungsprofi. Tja, ich persönlich setze in puncto Vermögensaufbau bekanntlich auf Aktien und ETFs, also die direkte, möglichst einfache, transparente Teilhabe an den Kapitalmärkten, deren Vorzüge ja immer mehr Menschen entdecken. Aber es gibt in Deutschland eben auch eine ziemliche Versicherungsmacht mit 46 Millionen privaten Rentenversicherungsverträgen im Rücken. Und genau darüber möchte ich heute reden mit Bastian Kunkel, dem profiliertesten Versicherungsinfluencer im Land, dem Kopf hinter Versicherungen mit Kopf. Bastian, schön, dass du da bist.
Hi Christian, danke, dass ich da bei euch sein darf.
Ja, ich habe gerade gesagt, Influencer, ja, und nur, also ist ja bemerkenswert, 900.000 Follower hast du, obwohl du jetzt gar kein Beauty-Zeug oder Family-Zeug machst, sondern wirklich Finanzen auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, aber du bist ja ähnlich wie ich nicht hauptberuflich Influencer oder Content Creator, sondern hast ebenfalls professionelle Erfahrung mit dem, was du da machst. Ja, du hast Versicherungskaufmann gelernt, du hast Finanzfachwirt studiert, du hast mit deinem Unternehmen eine Zulassung gemäß, jetzt muss ich gucken, Versicherungsmakler nach Paragraph 34 Gewerbeordnung. Heißt in Summe, du darfst nicht nur reden, sondern du darfst auch beraten. Und das machst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen ziemlich oft und scheinbar auch ziemlich gut. Ne? Bei Google 5,0 Sterne, 1418 Bewertungen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also, wir wissen jetzt mal so grundsätzlich, wer du bist, aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Ne? Jetzt komme ich zum Versicherungsmakler. Und wann hast du denn das letzte Mal einem Interessenten empfohlen, komm, mach doch einfach einen ETF-Sparplan oder ist das ein Kündigungsgrund bei dir?
Nein, ist kein Kündigungsgrund. Und so wie wir das Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge bei uns angehen und wie wir das auch unseren Kunden empfehlen, kommt das durchaus mal vor, ja, dass ein Kunde am Ende dann halt keine private Rentenversicherung macht, sondern halt den ETF-Sparplan. Und das liegt natürlich auch daran, Leute, die jetzt vielleicht unsere Videos schauen zum Thema Altersvorsorge, private Rentenversicherung, ETF-Rentenversicherung, wie auch immer, die schauen möglicherweise auch mal ein Video von anderen Content-Creatern, ja, ob Finanzfluss zum Beispiel jetzt mal als den größten, ja. Und dann haben die natürlich auch diese zwei Welten und dann überlegen sie sich, okay, was könnte denn jetzt besser zu mir passen? Und dann würde ich schon sagen, es gibt den Typ A, für den passt halt das Modell ETF-Sparplan besser und es gibt vielleicht Typ B, für den passt die private Rentenversicherung besser und es gibt auch den Typ C, davon haben wir relativ viele bei uns, die haben halt beides. Ja, weil sie beide Welten sagen, okay, sehe ich irgendwo Vorteile, mache ich beides irgendwo mit. Also ich finde nicht, und deswegen muss ich auch Kollegen oder Kollegen, die sagen, nee, also ETF-Sparplan geht auf gar keinen Fall, würde ich eher widersprechen, weil ich sage, das ist genauso falsch, wie wenn jemand sagt, wenn du jetzt eine private Rentenversicherung machst für die Altersvorsorge, dann ist das ziemlich dumm. Das wäre auch eine falsche Aussage.
So, also das hört sich jetzt gar nicht so nach diesem Clash of Culture an, den du vielleicht erwartet hast. Aber ich garantiere dir, da werden wir den Bastian noch ein bisschen aus der Reserve locken. Jetzt aber mal grundsätzlich, also private Rentenversicherung, die eine der andere kennt das, hat das ja auch auf unserem Kanal hier ganz klar. Aber hol uns nochmal so grundsätzlich ab. Also warum soll ich mir so einen Versicherungsmantel mit allem, was da so dranhängt, reden wir auch noch drüber, was das ist, überhaupt antun, wenn ich doch ganz einfach selber in ETFs investieren kann, flexibel, super kostengünstig, transparent, einfach ETF-Sparplan fertig ausmachen kann. Warum der ganze Aufwand mit der Versicherung? Was spricht aus deiner Meinung für den, wie du es eben genannt hast, Plan B?
Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen überhaupt in dem Bereich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere Kunden, ach die Follower, fragen, was sie darauf antworten, dann ist das oft relativ ähnlich. Also keine Frage, so ein ETF-Sparplan, das Anlegen, mach sie irgendwo ein Depot, zack, hier Sparrate festgelegt, zack, fertig im Prinzip. Ja, das ist wenig komplex mittlerweile. Auf der anderen Seite die private Rentenversicherung leider schon. Und die kannst du halt nicht mal mit so ein paar Klicks mal eben so in der Regel abschließen, sondern du musst dann erstmal verstehen, da gibt es so viele Anbieter und Kosten und so weiter und so fort. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Und das heißt, es ist jetzt nicht die Einfachheit oder die Bequemlichkeit, die dann die Leute dazu bringt, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Muss was anderes sein.
Ja. Da ist es die Rendite?
Ja, die Rendite kommt, sollte eine Rolle spielen, sagen wir es mal so. Ja, es gibt durchaus Produkte da draußen, die sind nicht geil. Ja.
Also vor allen Dingen die Rendite der Versicherer.
Ja.
Also ich meine, ich freue mich ja immer, wenn es heißt, viele Leute schließen Versicherungen ab, weil der Aktionär,
genau, es gibt
der
Allianz, Spruch,
der Münchner, ne? Rück mit der Ergo-Gruppe und der Talanx, die auch eine Versicherung. Und man hat ja im DAX auch diese hohe Versicherungsgewichtung und man denkt ja auch immer so ein bisschen daran, so naja, das ist schon wieder gute Zahlen von der Allianz. Ne? Irgendwo stehen dann auch Menschen, die diese Versicherungsverträge abschließen und die, ich meine, das ist kein Geheimnis, dann auch die Gebühren
natürlich
berappen. Aber okay, also Rendite ist jetzt aber auch nicht das schlagende Argument. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Vermögensaufbau machen, möglichst viel Rendite, ist wahrscheinlich Versicherung auch nicht das unbedingte Ziel.
Nein, also
auch
tue ich mir schwer.
Also einfach ist es nicht, bequem ist es nicht, Rendite hat es nicht.
Ich würde einen Punkt hier noch anfügen, also ich würde es nicht so, also das darf nicht jetzt nicht so klingen, als wäre keine Rendite möglich innerhalb einer privaten Rentenversicherung. Das ist natürlich auch nicht richtig, weil hinten dran kannst du genau den gleichen ETF legen, wie den du in deinem Depot drin hast. Das ist überhaupt kein Thema. Und dann musst du natürlich darauf achten, das ist jetzt halt der wichtige Punkt, wie sieht es denn aus mit den Kosten vom Versicherer? Und da ist die Spannweite halt doch relativ groß. Und da habe ich so ein bisschen ein Thema mit, wenn ich irgendwo wieder höre, irgendjemand hat mal wieder private Rentenversicherung bewertet oder hat ein Video drüber gemacht oder wie auch immer und das ist zu teuer, das rentiert sich nicht. Was habt ihr euch denn angeguckt? Ja, und dann schaut mal genau hin, dann haben sie natürlich sich den teuersten Vertrag rausgesucht, den es da draußen irgendwo gibt. Und da wird halt schon so ein Bild gezeichnet, was wenig divers ist. Ja, und
das aber ist das nicht ein generelles Problem der Versicherungsbranche, dass der Überblick sehr schwierig ist über Verträge. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in europäische Aktien investieren mit einem Fonds, dann kann ich in so eine Fondsuchmaschine gehen und kann mir Performance bereinigt um Kosten und auch Kostensätze, Volatilitäten, Drawdowns, Sharpe Ratio, alles zeigen. Es ist sehr, sehr transparent und ich kann mir da eine Orientierung schaffen, auf jeden Fall eine sehr einfache Orientierung bezüglich der Kosten. Und ich sehe dann, dass ETFs teilweise mit 0,0 irgendwas Prozent gepreist sind. Dann sehe ich, da sind Fonds okay, mit 1,4, teilweise 2,2. Und dann kann ich sagen, okay, ich zahle dafür mehr, kommt denn auch mehr raus? In sehr vielen Fällen sehe ich dann, ist nicht der Fall, sondern kann ich mir eine Meinung bilden. Wenn ich jetzt, habe ich also auch vor unserem Gespräch versucht, einfach sagen, okay, ich will jetzt einfach mal schauen, ne, vielleicht auch bei dir auf der Website, bin ich auf zur Versicherer gegangen, einfach mal sagen, ich will jetzt mal so eine private Rentenversicherung, so Standard, wenn ich jetzt anfange, ne, in meinem hohen Alter mit 49 nochmal irgendwas was einzuzahlen, Ablaufdatum meinetwegen ab 75, dann mal schnell gucken, was ist da möglich. Hey, da finde ich gar nichts. Ja, sondern da kann ich ganz viele Daten eingeben, was ich möchte. Und dann heißt es, hey, wenn wir dir Angebote schicken sollen, dann gib jetzt bitte hier deine E-Mail-Adresse ein. So, ich will aber gar nicht meine E-Mail-Adresse eingeben, nur um mal so eine Basisinformation zu kriegen. Warum schafft das die Versicherungsbranche nicht, da so einen niederschwelligen Zugang anzubieten, wie wir das hier auch bei Scalable in unseren Insights, in unseren Suchmaschinen, im Broker, in den Tools, aber auch insgesamt in der Branche für Fonds und für Aktien haben.
Bevor ich darauf eingehe, ich will nochmal ganz kurz die erste Frage vorhin noch abschließend beantworten, weil ich glaube, da bin ich noch ein bisschen die Antwort schuldig. Also warum sollte jetzt jemand diese Rentenversicherung machen? Weil die Rendite ist es nicht, hatten wir ja jetzt schon dieses Thema, ne? Es sind halt die Punkte mit, was ist noch mit dabei bei der Rentenversicherung, was du bei einem reinen ETF-Sparplan nicht hast. Und vielleicht können wir da dann gleich nochmal
drüber sprechen. Da kommen wir gleich zu, dass, genau. Ich halte das im Hinterkopf. Aber erstmal, warum geht es, weil wir an dem Punkt waren, dass ich mir ja schon sah, diesen Basisüberblick nicht verschaffen kann. Warum?
Also was ich jetzt sage, ist eine Vermutung. Ja, ich bin ja auch ein Teil der Versicherungsbranche. Ich bin kein Versicherungsvorstand. Ich habe keinen Versicherer gegründet oder sonstiges. Ich bin so eine Schnittstelle in diesem System. Wir sind die Schnittstelle hin zum Kunden. Es ist auch so, da habe ich auch keine Probleme mit, das zu sagen. Ich habe da selten ein Blatt vom Mund. Das poste ich oft auf LinkedIn. Wenn der Kunde zu uns kommt, das ist alles relativ digital. Das ist relativ einfach. Online-Beratung, digitaler Abschluss, digitale Unterschrift etc. So, und dem Moment, wo der Versicherer ins Spiel kommt, wird's schon wieder, ich sage jetzt mal, fast analog. Es wird langsam, es wird nervig, es wird, dann kriegst du was per Post zugeschickt. Warum ist das jetzt so? Also einmal sehr veraltete Strukturen. Die Versicherungsbranche ist so der Prototyp von, haben wir schon immer so gemacht. Und da was zu ändern, ist sehr schwer. Aber ich glaube, also das ist ja mit Sicherheit technisch möglich, dass man eine private Rentenversicherung online auch mehr oder weniger so einfach abschließt, wie man ein Depot eröffnet. Und
jetzt mal die Frage, warum ist das nicht so? Ganz kurz, also nochmal, wie das möglich ist, jetzt mal so Backend hinten dran, mal aus der Praxis gesprochen. Mhm. Wenn du jetzt dann sagst, okay, du hast jetzt mit dem Kunden ein Gespräch geführt oder einer deiner Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, da ist jetzt durchaus als Beratung, als Empfehlung eine Rentenversicherung drin, jetzt können wir mal gucken, was da möglich ist, dann hast du doch irgendwie ein Tool als Versicherungsmakler, wo du automatisch die Angebote bekommst. Ja. Warum schickt man das nicht einfach in die Öffentlichkeit, frei, ohne irgendwas mit, also das heißt ja, du musst ja jetzt auch nicht an eine Versicherung schreiben, musst ja keine Postkarte schreiben, so ich brauche jetzt ein Angebot von hier, sondern da gibt es ja irgendwelche Systeme, die sind vielleicht jetzt noch nicht ordentlich zusammengeschaltet und sowas, weil ja auch Versicherer fusioniert haben und IT migriert werden muss, aber das könnte man doch einfach machen, bei uns als Kunden tritt immer so ein bisschen so der Eindruck auf, da werden bewusst ganz hohe Mauern aufgebaut, dass man schon mal die Adresse einsammelt, man weiß schon mal was über die Kundin, den Kunden und das ist am Ende alles Vertrieb. Man hat überhaupt nicht dieses Interesse an der Transparenz, was im ETF-Sektor ja auf jeden Fall da ist, wo bewusst diese Niederschwelligkeit da ist, die du ja in deinen Videos und deinen ganzen Content-Kanälen auch herstellst für die Versicherungsbranche. Mhm. Nur die Branche an sich macht das nicht.
Ja, großes Problem. Also nervt mich. Ohne Ende. Weil wir können natürlich, so wie wir aufgestellt sind und wo wir arbeiten, könnten wir mit solchen Möglichkeiten natürlich auch viel besser skalieren. Ist auch kein Geheimnis. Ja? Und was zur Wahrheit mit Sicherheit auch mit dazugehört, wenn man sich mal anguckt, die Versicherungsbranche in Deutschland ist einer der größten Arbeitgeber. Da arbeiten ziemlich viele Leute. Da arbeiten ziemlich viele Leute im Vertrieb. Und das ist jetzt nur mal eine These. Du musst auch gucken, dass die weiterhin einen Job haben. Ja, und deswegen sind manche Mechanismen vielleicht halt eher ein bisschen oldschool, jetzt nicht so, wie wir das erwarten, wie wir hier unser Amazon Prime haben oder jetzt können wir hier on-demand Filme schauen oder ganz einfach ein Depot eröffnen. Dann ist der Weg halt bei Versicherung noch ein bisschen anders. Da musst du hier was und dann gib die E-Mail-Adresse an und dann wird der Lead intern weitergeleitet an denjenigen, der in dem Gebiet dann wohnt oder der Ansprechpartner ist und der meldet sich dann und dann wird ein Termin gemacht und dann irgendwann kriegst du vielleicht ein Angebot. Ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das passiert so mit Sicherheit auch, aber nicht immer. Und du kriegst mittlerweile auch bestimmt irgendwo bei Versicherern, also kannst du ein Angebot zumindest mal zuschicken lassen, ja, irgendwie sowas. Ja, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht so einfach, wie es sein könnte.
Es ist nicht so niederschwellig. Kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück. Also wir waren beim Thema ETF-Sparplan gegen Rentenversicherung. Also Argument ist sicherlich nicht Einfachheit, Argument ist sicherlich nicht Transparenz, Argument ist nicht auf den ersten Blick Rendite oder Renditevorsprung. Was sind jetzt Argumente, warum man es überhaupt in Erwägung ziehen soll?
Genau. Ich würde an der Stelle einfach mal vom Kunden wegdenken. Also von demjenigen, der dann sowas abschließt. Warum macht er denn jetzt nicht den ETF-Sparplan? Ja, sondern die private Rentenversicherung.
Weil du es ihm gesagt hast.
Genau. Könnte sein, ne, weil er sagt, ja gut, ich bin ja jetzt bei dir und ich will von dir wissen, was Sache ist und dann sage ich, hier mach A und dann macht er A, weil das hat der Profi gesagt. Ja, so soll es nicht sein, ne? Passiert aber da draußen mit Sicherheit ganz, ganz, ganz oft. Warum? Und das ist vielleicht nochmal dann ein separates Thema, was man ausdiskutieren kann. Es ist halt einfach nicht so, dass in Deutschland jeder sich für Finanzbildung interessiert und sich da einliest und Videos guckt und dann irgendwann sagt, ja, ETF, Sparplan, okay, kriege ich irgendwie hin, mache ich, finde ich geil, fokussiere mich drauf, habe ich auch Bock drauf, das jetzt die nächsten Jahrzehnte zu managen. Das ist halt einfach nicht so. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt einfach nicht so. Ja? Und die Leute, die dann eine private Rentenversicherung abschließen, die auch irgendwo dann so verstanden haben, okay, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht die geilste Rendite, ja, im Vergleich, rein nur im Vergleich mit dem ETF-Sparplan. Aber ich habe schon eine gute Rendite, ja, und das ist was für mein Altersvorsorge, ich muss mich wenig kümmern. Hier, die Kosten, das ist auch in Ordnung. Ich habe noch so Sachen mit dabei wie, keine Ahnung, eine automatische Umschichtung hin zum Rentenende, dass mein Geld nicht so voll investiert ist, sondern irgendwo in sicheren Anlagen dann umgeschichtet wird, wenn da nochmal ein Crash vor Rente kommt. Solche Geschichten. Und die haben dann lieber so dieses Thema, okay, habe ich gemacht, zahl da ein, ich erhöhe das irgendwie jedes Jahr, Feierabend. Und der Typ Mensch, der, für den ist dann so eine private Rentenversicherung eher ein Produkt als jetzt ein ETF-Sparplan. Und das ist halt am Ende so eine Anlegerphilosophiefrage und nicht rein Fakten. Also wenn man es jetzt mal so schwarz auf weiß nebeneinander legt, ja, so, und dann musst du immer das machen. Aber es ist halt einfach nicht so.
Müssen muss man ja gar nichts. Aber jetzt hast du gesagt, also im Grunde hast du so einen gewissen Komfortfaktor jetzt da 100%. Angesprochen. Aber wenn ich jetzt mal diesen Komfortfaktor wirklich sehe, also da hast du gesagt, ja, ist ein Rebalancing und irgendjemand kümmert sich darum. Mhm. Also das kann man ja auch mit ETFs direkt machen.
Aber
ja,
du musst es da machen.
Nö, muss man nicht. Also wir haben zum Beispiel Scalable Wealth. Ja, da kümmern sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Wealth Department darum, dass einmal diese Strategie, die du dir überlegt hast, ja, mit Aktienanteil, mit Anleihenanteil vielleicht, mit Nachhaltigkeit, mit Gold, also es wird im Rahmen dieser Möglichkeiten personalisiert, entsprechend deiner Risikopräferenz, wird es umgeschichtet, Freibeträge werden entsprechend ausgenutzt, brauchst dich um nichts kümmern, Produkte werden aktuell immer ausgesucht, wenn es da Verbesserungen entsprechend gibt. Es wird an Marktsituationen angepasst. Und ja, das kostet was, so im Extremfall so 0,75%. Je nachdem, wenn man entsprechend mehr investiert, sinkt dann auch die Vergütung. Aber also wenn ich jetzt mal so an den klassischen Versicherungskosten denke, also da habe ich auch schon Rechnung gesehen, wo jetzt 2, irgendwas Prozent stand per annum. Und wir haben ja bei Versicherungen auch immer die Situation, dass diese Abschlusskosten erstmal verdient werden wollen. Das heißt also, wenn ich anfange, bin ich erstmal, liege erstmal hinten. Und bevor dann mein Geld erstmal für mich arbeiten darf, braucht es Zeit. Also wenn das der Komfortfaktor ist, muss ich sagen, also, den können wir auch liefern.
Ja, also dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Alles richtig, was du gesagt hast. Ne? Die Kosten gibt es, die Abschlusskosten, das, was wir dann verdienen als Versicherungsmakler, weil ne, wir beraten, wir listen das alles auf, wir haften für die Empfehlung.
Von wem werdet ihr bezahlt? Vom Kunden? Oder?
Vom Versicherer.
Vom Versicherer.
Genau, das ist damit eingepreist, wir bekommen die Vergütung vom Versicherer.
Also keine Honorarberatung, kein Stundendienst, sondern ihr werdet vom Versicherer. Erfährt deine Kundin, dein Kunde, wie viel das ist?
Steht ja alles drin. Also da steht alles drin in den Angeboten. Also da ist viel passiert.
Also
was die Transparenz angeht. Es gibt ja auch viele Sachen. Also
es wird ja schon viel, zumindest virtuelles Papier in diesen Angeboten,
das ist richtig.
Also, dann produziert. Ne? Ist beim ETF halt schon einfacher. Ne? Stell einfach drauf. Ne?
Ja, natürlich. Das ist einfach.
Scalable MSCI All Country World ETF X-Trackers 0,17%.
Ja, klar.
Momentan steht 0,00 drauf, bis Jahresende.
Ja, also klar. Dann ist doch Sachen wie vorhin im Taxi, guck kurz in mein Depot rein. Ich kann nicht kurz in meine Rentenversicherung. Ich denke mal, warum nicht?
Ne? Ja, warum eigentlich?
Ja, warum nicht? Ich weiß, da sind die auch dran.
Das ist auch so ein Ding, ja. Sag ich dir ganz offen. Ja. Ich oute mich jetzt mal. Ne? Also ich, pass auf, jetzt kommt mein Outing. Ich habe tatsächlich Versicherungen. Ja, also zum Beispiel habe ich vor 30 Jahren zwei fondsgebundene Lebensversicherungen abgeschlossen. Bei mir selbst, weil ich war nämlich damals tatsächlich kurz nach dem Abi, ich angefangen als nebenberuflicher Allfinanzvertriebler beim großen deutschen Strukturvertrieb und damals waren fondsgebundene Lebensversicherung der heiße Scheiß, auch aus steuerlichen Themen. Steuern sind auch ein Thema, kommen wir nochmal drüber. Und ich habe das dann da drin auch immer so ein bisschen umgeschichtet und die letzten Jahre habe ich das halt immer nur so verfolgt, interessant, okay. Manchmal hätte ich aber doch mal ganz gerne reingeschaut, Und das ging nicht. Ja. Ich habe immer diese Wertmitteilung bekommen, einmal im Jahr. Da habe ich dann, glaube ich, so im März immer die Bestätigung bekommen, was das Fondsguthaben war zum 31.12. So, und dann habe ich in die Versicherungsgesellschaft, ich möchte ja keine Versicherung bloßstellen, deswegen sage ich das jetzt auch nicht, welches war, habe ich dann mal hingeschrieben, dass ich das gerne erstens auf jeden Fall digital haben möchte, weil ich möchte keine Post haben auf Papier. Ja, außer irgendwie, ich krieg einen Brief von meiner Mutter oder vom besten Freund und sowas, ist nicht schön, oder jemand schickt mir Geschenke, finde ich fein, aber ich möchte keine Sicherungspapierpost haben. Ob man mir das einfach als E-Mail schicken kann oder noch lieber, ob ich nicht real-time da reingucken kann. Und da schrieb man mir echt, und das war das letzte Mal, dass ich es gefragt habe, glaube ich, im Jahr 2022, nein, das sei IT-technisch nicht möglich. Hallo?
Ja, es ist, und das ist wahrscheinlich nicht mal gelogen. Also wir hatten im Vorgespräch das Thema KI, wie das vielleicht auch die Beratung verändern kann. Ich selbst bin investiert in ein KI-Startup für die Versicherungsbranche, ja, um da halt auch irgendwo mitzumischen. Und
ist ja ein Mega-Disruptor dann.
Hoffentlich, ja. Das Problem ist, auch da ist die Versicherungsbranche, ich hab erst letzte Woche dann ein Gespräch geführt mit jemandem, wo ich dann wissen wollte, warum sind wir, also die Versicherungsbranche ist prädestiniert für KI, da kann man so viel mehr machen, schneller machen, effizienter machen, Dunkelverarbeiten und so weiter und so fort. Also wo einfach Prozesse durchlaufen, ohne dass ein Mensch drauf guckt. Und das Problem scheinbar, was mir gesagt wurde, ist, die haben nichts, wo man das andocken kann. Also die Systeme sind so alt, dass man da erstmal quasi so irgendwie ganz neu erstmal was aufsetzen muss, wo man dann in Anführungsstrichen so ein KI-System andocken kann. Und das ist gerade die große Herausforderung, warum sich da nicht so wirklich was tut. Und genau, also das zum Thema, was alles noch möglich wäre eigentlich. Ich weiß, letztes Jahr habe ich einen Versicherer, das war so ein Highlight gewesen, ich nenne jetzt auch keinen Namen, hat vorgestellt, dass er das jetzt hat. Also man kann da jetzt reingucken, wenn man dort die Rentenversicherung abschließt, dann sieht man das.
Kann man also jeden Tag, dann kannst du also im Taxi in deine Rentenversicherung reingucken. Ja. Das wollen wir ja auch mal sagen. Also da hat ja auch Fortschritt stattgefunden in der Versicherungsbranche, was jetzt alleine mal die Kapitalbasis angeht. Also lange Zeit hatten wir ja immer nur, Versicherer kümmert sich irgendwie ums Geld und gibt halt da irgendwie so einen Garantiezins und dann gibt's halt eine Überschussbeteiligung, aber vor allen Dingen gibt's ordentlich was für die Aktionäre des Versicherers. Dann gab's halt diese fondsgebundenen Lebensversicherungen, wo man dann damals ja auch das Agio sich gespart hat. Na gut, man hatte auch genügend Abschlussgebühren gezahlt, aber man konnte dann wechseln innen drin und die Versicherer haben sich natürlich auch noch ordentlich an den Bestandsprovisionen bedient. Und irgendwann kam dann auch diese Versicherung, Rentenversicherung, auch andere Lebensversicherung auf Kapitalbasis mit ETFs.
Ja. Habe ich also übrigens auch sehr stark vor vielen Jahren nachgefragt, wo ich gesagt habe, Leute, ihr müsst jetzt ETF mit reinnehmen, sonst bieten wir euch nicht mehr an. Das ist zu teuer. Ja, und dann
also ging's. Da hat sich, also das ist jetzt nicht dieses Disruptionstempo, dieses Innovationstempo, was wir jetzt aus dem generellen Kapitalanlagebereich, aus dem ETF-Bereich, aus allem, was mit Börse zu tun hat.
Ja. Die Versicherungsbranche, muss man vielleicht auch fairerweise irgendwo mit dazu sagen, ist eine der krass reguliertesten Branchen überhaupt, überreguliert. Also sie ist einfach überreguliert, was wir jedes Jahr neu aufgebürdet bekommen, und das macht natürlich eine gewisse Flexibilität oder auch Innovation kaputt.
Ja, wenn du Finanzdienstleistungsinstitute fragst, generell ist Regulierung ein Thema. Bei Banken ist es ein Thema. Ja, also ich glaube, Regulierungsniveau ist allgemein so, aber so eine Regulierung in der Versicherungsbranche braucht man ja auch, ne? Weil ich meine, das ist ja auch so ein Thema Flexibilität. Also wenn ich mich mit meinem ETF-Sparplan nicht mehr wohlfühle, dann kann ich den von heute auf morgen beenden, kann die ETFs verkaufen und dann habe ich das Geld zum Tageswert. Wenn ich mich mit meiner Bank nicht mehr wohlfühle, kann ich die Bankverbindung kündigen und kann zum Scalable Broker wechseln oder zu Scalable Wealth. Das geht alles ganz schnell. Wenn ich mich einmal für eine Versicherung entschieden habe, dann hat die erstmal eine sehr lange Laufzeit, schon Mindestlaufzeit, aus steuerlichen Gründen kommen wir gleich nochmal, aber in der Regel sind das ja Verträge über 30 Jahre, über 40 Jahre oder noch länger, die da abgeschlossen werden. Und wenn ich da vorher raus will, habe ich je früher ich raus will, umso mehr starke Verluste. Es geht auch sowieso nicht von heute auf morgen, aber es ist natürlich, selbst wenn alles glatt läuft, auch ein Thema von Vertrauen, weil ich zahle ja 40 Jahre lang ein, in der Hoffnung, dass mir dann jemand irgendwas gibt. Und der muss ja dann auch noch halbwegs bonitätsstark sein. Insofern ist ja die Regulierung da auch notwendig. Diese ganzen Themen, die wir ja auch mit Blick auf die Aktien diskutieren, immer Solvabilitätsquote bei Versicherern, ja, also die Kapitaldeckung und sowas, das sind ja wichtige Themen. Also insofern, ja, man kann sagen, ist alles überreguliert, aber ist aus Sicht von Kunden, von Versicherungsnehmern und Nehmerinnen auch ein wichtiges Thema.
Genau. Das wird halt vielleicht oft nicht so gesehen vom Kunden am Ende des Tages, weil man das nicht wahrnimmt, sondern man sieht halt einfach nur langsame Prozesse, wenig digital etc. Ich möchte jetzt gerade noch mal ein paar Sachen hier in den Ring schmeißen, die vielleicht sogar ein Vorteil der privaten Rentenversicherung sind, weil sie nicht so flexibel ist. Also ich glaube jetzt, und das haben wir auch so ein bisschen jetzt wahrgenommen, in dem letzten Marktcrash, der jetzt, wo wir das heute aufnehmen, gar nicht so lange her ist, ja, wo es wirklich so mit den Zöllen USA, also ging hoch und runter, ja. Und wenn man da nicht die Möglichkeit hat, plötzlich emotional seine Altersvorsorge aufzulösen, dann finde ich, ist das schon ein Vorteil, weil ich glaube, sehr viele dann doch, auch vielleicht jüngere, erst der Crash mitbekommen, vielleicht in Panik irgendwas verkauft haben, weil es sehr einfach ging. App eingeloggt, verkauft, weg. Ja, das hat mit Sicherheit nicht jeder so gemacht, aber es ist mit Sicherheit passiert und viele haben es nicht gemacht, weil es einfach gar nicht ging, weil das mit der privaten Rentenversicherung, musst du irgendwie hinschreiben, Kündigung schreiben, anrufen oder sonstiges. Und also ich finde, dieser psychologische Faktor, der ist nicht verkehrt. Ich will jetzt nicht, dass das immer so bleibt.
Ist aber ein sehr paternalistisches Argument. Ne?
Naja,
also man muss die Leute von sich selbst schützen, damit sie nicht,
ja,
damit sie keine Impulshandlung machen.
Doch, bin ich vollkommen überzeugt davon.
Keinen Zugang zu
ihrem Geld. Bin ich vollkommen überzeugt davon, dass du das brauchst in einer gewissen Art und Weise. Weil das Thema ist, wenn man sich anschaut, warum sind Leute oft später in der Altersarmut oder haben nicht Kapital aufgebaut? Und das ist einer der Hauptgründe, weil sie es nicht durchgezogen haben.
Das ist ja dann ungefähr aber so, dann könnten wir ja auch sagen, wenn der Markt jetzt irgendwie mehr als 5% runtergeht an einem Tag, schalten wir den Scalable Broker ab.
Nein, das wäre ein falscher Ansatz, weil Scalable, also ihr habt ja als Broker, ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz.
Ja, wir sagen, wir wollen die Kunden voll im Puls
handeln. Der Kunde hat ja von sich aus schon entschieden, dass er hier Selbstmanagement betreiben möchte.
Ja, aber er muss
und der, wo eine Versicherung nimmt, der will halt nicht den 100% Selbstmanagement. Also deswegen, wieder vom Kunden her weggedacht, der eine möchte das, hoffentlich möchte er das und hat sich bewusst dafür entschieden und der andere halt dafür.
Also als Selbstschutz. Der sagt, ich halte eine Sparrate ähnlich durch.
Ich sage dir mal ein Beispiel, Selbstständige. Selbstständige haben, und das kommt nicht von mir, das ausgewählte Selbstständige, großes Problem, deswegen steht jetzt im Koalitionsvertrag mal wieder drin, Selbstständige sollen verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Warum? Weil Selbstständige sehr oft eben in der Altersarmut landen, zahlen ihr Leben lang nicht ein in das Sozialsystem und liegen dann aber später im Sozialsystem auf der Tasche, weil die komplett unterschätzen, was man hier eigentlich an Altersvorsorge aufbauen müsste. Jetzt gibt es so ein Produkt, das heißt Basisrente, auch Rürup-Rente genannt. Und die funktioniert ähnlich wie die gesetzliche Rentenversicherung. Und da kommt immer der Vorwurf, ja, die ist so super unflexibel, weil die ist quasi nicht kündbar. Also du kannst das Ding nicht kündigen und dann dein Geld rausziehen. Das geht einfach nicht, ja. Sondern das läuft halt durch bis zum Renteneintritt. Und das ist aber halt genau die Idee dahinter, weil deine gesetzliche Rentenversicherung kannst du auch nicht aufkündigen und das irgendwie rausholen, was da irgendwie drin ist, weil es ist ja auch ein Umlagesystem, kein Kapitalanlagesystem. Aber will sagen, es nicht für jeden, ja, und wahrscheinlich für fast niemanden, der diesen Podcast hört. Weil die Leute, die diesen Podcast hören, die haben einfach eine andere finanzielle Bildung, Grundeinstellung, Mindset. Aber das zählt halt einfach nicht für die breite Masse. Und das ist halt ein Thema, was ich immer wieder erlebe. Es gibt nicht the one size fits it all. Das gibt's halt einfach. Das darf auch nicht so sein. Ja, und es darf nicht auch immer hergegangen werden, so machen ETF-Sparplan ist fein. Und dann sagt der eine so, ja, mache ich. Und dann in 50 Jahren, 30 Jahren, und jetzt kommen wir vielleicht noch zu dem ganz großen Vorteil, steht derjenige da, und du hast das im Vorgespräch so schön genannt, und es ist am Ende noch zu viel Leben da, aber kein Geld mehr, ja, weil diese Entnahmestrategie, die er damals von seinem Kumpel gehört hat, doch irgendwie nicht aufgegangen ist.
Die 4%, also das sind, ja. jetzt sind wir also im Grunde mal weg von der Ansparphase, kommen wir gleich nochmal hin, sondern zu der Frage, irgendwann will man halt von dem Vermögen, was da ist, leben, beziehungsweise muss es einfach, weil man es braucht, um die Rentenlücke zu stopfen. Und kommen wir gleich auch nochmal über dieses große Thema Altersvorsorge. Aber jetzt geht es erstmal darum, vom Vermögen zu leben. Da ist es bei der Rentenversicherung so, irgendwann gibt es halt dann die Rentenphase und dann wird ausgezahlt. Und zwar so lange, wie man lebt. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Da gibt es gewisse Garantiebeträge und dann gibt es je nach Vertrag halt entsprechend auch mal diese Überschussbeteiligung oder eben nicht. Das sind ja auch wieder alles Stellschrauben.
Genau, es kommt darauf an, was für ein Vertrag
man hat. Genau, kommt darauf an, was für einen Vertrag man hat. So, aber es gibt diese Rentenzusage. Ja, und beim ETF-Sparplan habe ich halt ein Vermögen. Ich muss selber schauen, wie mache ich jetzt meine Entnahme? Ja, ich muss überlegen, schichte ich vorher schon mal ein bisschen um. Wie genau ist die Entnahmestrategie? Und da muss ich jetzt sagen, sicherlich, da ist auch die ETF-Branche und alle, die damit zu tun haben, sicherlich noch nicht so weit, dass man den Prozess genauso stark auch in der Kommunikation im Fokus hat, wie beim Einwerben von Geld, nämlich beim Sparplan. Ganz klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt großartige Literatur rund um Entnahmestrategien und hey, es ist das eigene Geld. Also darum sich zu kümmern, ist natürlich eine großartige Sache. Aber es kann ja nun sein, man legt das irgendwie auf einen gewissen Zeitpunkt an. Und man hat alles richtig gemacht, man hat Vermögen erworben, aber tatsächlich wird man älter, als man jemals denken konnte. Und es gibt ja dafür ein wirklich prominentes Beispiel, ja. Es ist wirklich der Fall von Rolf Schimpf, ja. Wenn du ein bisschen älter bist, kennst du ihn noch als Schauspieler von der Krimiserie Der Alte, freitags 20.15 Uhr im ZDF. Also ich kenne das noch gut aus meiner Jugend. Der hat also wirklich über Jahrzehnte diesen TV-Kommissar verkörpert, hat anders als viele Künstler die Kohle nicht verlebt, sondern zurückgelegt. Gut angelegt, sodass er dann gemeinsam mit seiner Frau so mit 65 sich zur Ruhe setzen konnte. Dann ist er ins Augustinum gezogen, also so ein Seniorenstift der besseren Sorte und hat dort einen glücklichen Ruhestand verlebt. Bis seine Frau starb, dann lebte er weiter im Augustinum und mit 97 Jahren musste er aus dem Augustinum ausziehen. Das ging dann durch die Presse, durch eine große Zeitung mit 4 Buchstaben. Und was war der Grund? Er hatte eben kein Geld mehr. Das Vermögen war aufgebraucht und er ist dann tatsächlich nochmal umgezogen und vor wenigen Monaten dann im biblischen Alter von 100 Jahren tatsächlich verstorben. Das heißt also, wir haben hier einen Fall für etwas, was man, glaube ich, bei euch in der Versicherungsbranche mit einem furchtbaren technokratischen Begriff bezeichnet, nämlich das Langlebigkeitsrisiko.
Genau. Es geht immer um das Absichern von Risiken bei Versicherungen. Dafür zahlt man einen Beitrag. Das ist eigentlich immer das Thema. Ja, und bei Rentenversicherung ist es eben das Langlebigkeitsrisiko. Das große Fragezeichen, wo du nicht weißt, wie alt du wirst, ich weiß nicht, wie alt ich werde und niemand, der gerade zuhört, weiß, wie alt er oder sie wird. Ja, und das ist für den einen oder anderen ein fühlbar größeres Risiko und für den anderen vielleicht weniger. Ja, und der eine sagt, manage ich selber, ja, auch wenn ich da manchmal mit so Kommentaren umgehe, naja, wenn ich, ach, was war denn, dann muss ich halt früher sterben. Okay, ja, auch ein Ansatz. Genau das ist dann der große Punkt, ja. Und viele wollen halt genau dieses Risiko absichern mit einem gewissen, da muss ich mich später nicht drum kümmern. Und ich fand das super, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ich nenne das jetzt mal die ETF, die Brokerwelt, die ist vielleicht noch nicht ganz so weit in der Form der, ich weiß jetzt nicht, ob Aufklärung das richtige Wort ist, aber den Leuten da auch nochmal was an die Hand zu geben, wie es denn später läuft. Anspannend, also ist ja, der Ansatz ist schon mal super. Aber ich finde, das ist dann halt oft nicht bis zum Ende durchgedacht, was die Leute dann wirklich mit ihrem Geld individuell machen sollen. Also der Einzelne. Also es gibt genug, du hast schon gesagt, Literatur, es gibt Videos und sonstiges. Aber ich erlebe immer wieder, dass der Einzelne sich für das noch nicht durchgespielt hat, wo ich dann auch sage, okay, was ist, wenn du mal... Warte mal, ganz kurz. Das ist halt die Frage, ne? Lass uns darüber mal diskutieren. Musst du es wirklich oder reicht es, wenn du es in 40 Jahren machst? Aber was ist, wenn du in 40 Jahren da überhaupt, also wirklich gar nicht mehr in der Lage bist? Was ist, wenn du Alzheimer hast? Was ist, wenn irgendeine andere Krankheit, irgendwas kam dazwischen und du bist gar nicht mehr in der Lage. Und auch vielleicht das Thema, es kommt irgendwas dazwischen. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs zum anderen Thema. Was ist, wenn du überhaupt gar nicht mehr in der Lage bist, das weiter zu besparen, ja, weil du deine Arbeitskraft nicht abgesichert hast? Das ist auch ein großes Thema, was da irgendwo mit reinspielt. Also, will sagen, Langlebigkeitsrisiko ist ein Risiko, das kann man nicht wegdenken. Der ein oder andere nimmt es eher wahr und der andere weniger wahr. Und Stand heute gibt es die gesetzliche Rentenversicherung, die das wirklich in der Form absichert, auch wenn die Höhe natürlich und alleine nicht ausreicht, das wissen wir auch alle. Und das andere sind die privaten Rentenversicherungsprodukte, die genau deshalb konzipiert wurden und auch, und ich sag's nochmal, du hast es vorhin schon gesagt, aber viele glauben das immer noch nicht, zahlen ein Leben lang. Und egal wie alt du wirst, weil manchmal steht da auch so eine Rentengarantiezeit mit drin, ja, ist auch noch ein Fachbegriff, können wir vielleicht auch drauf eingehen, dann steht da so 15 Jahre und dann heißt es ja, die zahlt nur 15 Jahre, stimmt nicht, für deinen Hinterbliebenen, ja. Zahlt die dann noch so lange weiter.
Genau, weil es kann ja auch sein, dass ich Versicherungseintritt
mit
65 habe.
Geld,
ja, und dann ist es so wie bei meinem Vater, der am Tage, wo er in den Ruhestand gegangen ist, verstorben ist. Also dann tatsächlich ein Leben lang eingezahlt hat, in die Ärzteversorgung da in seinem Fall und nie was rausbekommen. Ja. Das kann natürlich bei einer Versicherung passieren, aber es gibt dann diesen Mindestanz.
Aber also das ist nicht weg.
Ja. Gut, gibt's Regelungen. Wahrscheinlich, alles. Und wenn man sagt, okay, ich bin bereit, ein bisschen drauf zu verzichten, dann wird es auch wieder günstiger auf irgendwelche Garantien. Es sind am Ende diese berühmten Sterbetafeln aus der Versicherungsmathematik, wo halt kalkuliert wird, wie hoch sind die Risiken. Aber da war jetzt sehr, sehr viel drin in dem, was du gesagt hast. Also eins möchte ich nochmal unterstreichen. Wir wissen gar nicht, ob wir irgendwann in der Lage sein werden, uns noch darüber Gedanken zu machen und ob wir überhaupt in der Lage sein werden, so lange einzuzahlen und wie das überhaupt ist mit der Arbeitskraft. Also das ist ein Thema, was wir heute nicht abdecken können, was aber unglaublich wichtig ist, wozu es auch sehr gute Quellen gibt, auch sehr gute Videos bei Bastian, bei Versicherung mit Kopf. Dieses Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, das ist so ein Essential. Das ist sicherlich nicht für jedermann relevant, aber jeder und jede sollte sich damit beschäftigen und das wirklich genau prüfen. Also es geht so weit, deswegen, ich habe ja auch nichts gegen Versicherung, ich habe genau dieses Thema schon an der FOM mit Studentinnen und Studenten diskutiert, ja, die ja nun auch wirklich sogar noch Geld ausgeben, nebenberuflich studieren, um ihren Faktor Humankapital noch besser vermarkten zu können, um sich weiter zu qualifizieren. Das Wissen um solche Versicherungen ganz wichtig. Also den Punkt absolut wichtig. Und da reden wir ja genau über so ein Thema. Das ist ein Risiko. Und ich finde Versicherung großartig. Deswegen investiere ich übrigens auch in Versicherung, weil ich glaube, die Fähigkeit, Risiken einzuschätzen, zu bepreisen und abzusichern, ist etwas, was in einer immer komplexer werdenden Welt unglaublich wichtig ist und ein wahnsinniges Asset ist, was Versicherer auch da angesammelt haben. Aber die Frage ist, muss ich als junger Mensch mir wirklich, also mit 20, mit 30, mit 35, muss ich mir da Gedanken machen um meine Altersvorsorge oder muss ich es nicht wirklich aufteilen? Ich mag diesen Begriff Altersvorsorge übrigens gar nicht, aber es stecken zwei Begriffe drin, die gar nicht so positiv beleumelt sind. Das eine Alter, jeder möchte alt werden, aber nicht so aussehen, guck mich an, ja. Und das andere ist Sorge. Das ist auch so, sind es nicht eher zwei Themen? Auf der einen Seite die Absicherung von gewissen Lebensrisiken, ne? Wegfall der Erwerbsfähigkeit ist sowas, Unfall, bei Gebäuden, aber ne, also für manche Versorgung von Hinterbliebenen, da sind wir bei der klassischen Risiko-LV. Also einerseits Lebensrisiken absichern und andererseits Vermögensaufbau. Ja, und da sage ich mir, also wie Vermögensaufbau dann hinterher verwendet wird und was man damit macht, das ist was anderes. Aber das Leben ist generell einfacher mit Vermögen als ohne. Und sollte ich nicht einfach dann gucken, Gas geben auf den Vermögensaufbau und nicht schon auf irgendwelche Strukturen, weil ich weiß ja genau nicht, wie in 30, in 40 Jahren das Leben aussieht. Es Ist man dann allein? Hat man eine Familie? Wo lebt man? Ist man dann noch in Deutschland? Ist man dann ganz woanders? Hat man in der Zwischenzeit ein Unternehmen gegründet? Ist man in einer ganz anderen Lebenssituation? Insofern sage ich, warum soll ich diese Festlegung auf so eine Rente machen, auf diese ganze Laufzeit machen mit einem solchen Versicherungsprodukt, statt ganz flexibel in ein ETF-Portfolio zu sparen, mit dem ich dann hinterher ja vielleicht genau das gleiche auch machen kann. Wenn ich dann eine Rente brauche, kann ich mir auch dann mit einer Einmalzahlung in eine private Rentenversicherung gehen, wenn ich das dann unbedingt möchte.
War auch nochmal ein separates Thema, weil man gucken kann, auf was man da achten muss. Also ich persönlich mache einen Unterschied, einen begrifflichen, zwischen Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Ich auch.
Du auch, okay. Weil für Vermögensaufbau nehme ich keine Rentenversicherung her. Also das macht keinen Sinn. Und das ist für mich so dieses Mittel- bis Langfristige. Mhm. Vermögensaufbau, das kann ja auch irgendwie, ich möchte jetzt ansparen auf ein Eigenheim oder die Weltreise oder wie auch immer, Vermögensaufbau. Oder du brauchst auch gar kein Ziel, fand ich gut. Ich habe das Buch Psychologie des Geldes. Über die Psychologie des Geldes.
Morgenhauser.
Genau.
Ja. Großartig, also super. Wirklich ein Buchtipp.
Klassiker.
Wenn wir mal eine Sendung mit Buchtipps machen, gehört das da rein. Und wenn du auf Twitter bist oder X, wie es jetzt heißt, schau auf jeden Fall nach Morgenhauser. Der haut nicht viele Tweets raus, aber das, was er raushaut, auch so zur Psychologie der Börse, muss man auf jeden Fall gelesen haben. Super Typ.
Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Und er sagt eben auch, es braucht nicht ein Ziel, um anzufangen, ja, mit dem Investieren oder mit dem Vermögensaufbau, sondern es ist schon wichtig, dass du anfängst. Also, weil du auch gerade gesagt hast, sollte der 20-Jährige heute schon, ja, auf alle Fälle.
Mit so. Vermögensaufbau,
100%. 100%.
Ja.
Und ich muss aber.
Der 6-Jährige,
beim
Thema Kinderdepot.
Also, ich mache ja, genau.
Mit null.
Unser Sohn ist geboren worden, also der hat jetzt schon mit 3 Jahren mehr Kohle, als ich mit 18 hatte.
Ja. Ja, Dito, mein Sohn auch, ja. Das, wenn ich hätte am Tag seiner Geburt ihm schon ETF-Anteile gekauft. Ja. Ging natürlich nicht, weil man muss ja erstmal auf die Geburtsurkunde, Steuernummer und das ganze Zeug warten. Ja.
Ne, also deswegen, das ist Thema, damit kannst du nicht früh genug anfangen. Ja? Ja. Ich bin bei dir, du weißt nicht, was kommt später im Leben. Ja, und natürlich, wenn du dein Geld irgendwo in einem Depot drin hast, dann bist du flexibler. Wenn du dann sagst, jetzt, keine Ahnung, ich melde mich ab und tschüss und ich gehe jetzt nach Panama oder sonst wohin, dann ist es ein bisschen schwieriger, ja, wenn du dann eine private Rentenversicherung hattest. Klar, Logo. Ja? Und ich glaube, wir kommen halt immer wieder an den Punkt zurück, wie das Individuum, die einzelne Person, sich das Ganze vorstellt. Also, was fühlt sich für die Person halt richtig an? Und es gibt aber halt auch die Leute, die sagen, nee, ich will hier immer bleiben und ich will, dass das jetzt läuft und ich fange damit an und ich mache das in Anführungsstrichen, sag mal jetzt mal, konservativ, auch wenn es vorgebunden ist. Und das ist jetzt so mein Ding und ich will das durchlaufen lassen. Ja. Und hör mir auf mit Depots und sonst was und nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Okay, dann ist das für diese Person in dem Fall die Lösung, die passt, ja. Ist das jetzt für einen anderen, für dich jetzt oder für die, die vielleicht gerade zuhören, auch die passende Lösung? Wahrscheinlich in vielen Fällen halt nicht, ne? Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man mal wirklich alle Seiten beleuchtet hat, weil ich habe mal, ich glaube, den Post mache ich nochmal irgendwann, vielleicht auf LinkedIn, auf Instagram. Ich habe mal überlegt, du kennst doch so Posts, wo Leute so sagen, wie dann so eine Schlagzeile aussehen kann, so in 30 Jahren. Ja, und ich habe mir überlegt, ich mache da mal sowas und das ist dann so Schlagzeile in 30, in 40 Jahren, wo ganz viele von den Leuten, die gesagt haben, ja, ich mache einfach einen ETF-Sparplan für die Altersvorsorge, dann plötzlich da irgendwo in den Zeitungen interviewt werden und ja, halt die Kohle ist weg oder ich habe mir das anders und ich habe zwischendrin ausgegeben oder sonstiges.
Einfach, naja, warum soll die Kohle weg sein?
Naja, ganz kurz. Weil halt genau, und das ist, deswegen war es auch das Geile, ich habe mir sogar die Seite gemerkt in dem Buch, Seite 127 in dem Buch über die Psychologie des Geldes, sagte er halt eben auch, dass wir schon denken, wir würden immer rational handeln beim Thema Geld und investieren. Aber sehr oft handeln wir halt emotional. Und dann hast du halt noch diesen, jetzt sag mal, wir leben nur einmal und jetzt nimm mal ein bisschen Geld raus und dann machen wir da die Weltreise und dann machen wir das. Und plötzlich hast du die Situation sehr oft, jetzt bist du, weiß ich nicht, 45 und du stellst fest, irgendwie wird's jetzt gefühlt eng. Ja, ich habe nicht mehr genug Zeit, mir was aufzubauen. Ich habe das Geld vorher für was anderes ausgegeben. Hätte ich vielleicht nicht, aber hat sich gerade richtig angefühlt und so weiter. Will sagen, und dann nehme ich mich natürlich auch mit rein, ja. Ich habe das alles studiert, ich mache das jeden Tag, ne. Ich bin mit Sicherheit in der Lage, alles rein mit einem ETF-Sparplan, Depot oder sonst was irgendwie zu managen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, aber ich bin am Ende auch nur ein Mensch, ja. Und ich werde wahrscheinlich auch manchmal irgendwie emotional dumme Entscheidungen treffen, ja. Und dann weiß ich, ich habe hier auch neben meinem ETF-Sparplan und meinem Aktiendepot, habe ich halt auch meine private Rentenversicherung. Das läuft durch, da gucke ich auch nicht rein, da muss ich auch gar nicht reingucken, da gucke ich vielleicht in 30 Jahren rein. Ich weiß, das passt, die Anlage passt, die Kosten sind günstig, Feierabend, ja. Und das, also mir ist einfach nur wichtig, wenn am Ende von diesem Podcast die Leute einfach nur ein, zwei Impulse nochmal mitgenommen haben und sagen, ja, okay, ne, es ist halt einfach nicht nur immer das eine und es ist auch nie immer nur das andere.
Genau, nein, das ist es nie. Und wir wollen ja hier auch die Graustufen zeigen. Aber eigentlich ist ja das, wenn ich das so zusammenfasst, wenn ich das mal zusammenfasse, was du gesagt hast, bleibt ja die Erkenntnis, also je stabiler das Mindset ist, je stärker man sich auch mit dem eigenen Geld beschäftigt hat, auch mit der Rolle, die das Geld für einen hat, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Rentenversicherung abschließen wird und die Notwendigkeit dafür erkennt. Wobei, also ich muss ja sagen, ich fände, es gäbe ja durchaus Spielraum für Innovation. Du hast jetzt gerade über dieses Langlebigkeitsrisiko gesprochen. Wenn ich jetzt sage, also die ganzen anderen Argumente hier mit Rendite, Transparenz, haben wir also gesprochen, aber es kann ja sein, dass irgendjemand sagt, ja, also die Sache mit dem Langlebigkeitsrisiko, die finde ich jetzt schon relevant, gerade so Thema Rolf Schimpf, ja. Muss ich dann heute eine Versicherung abschließen, die irgendwie dann in mir mit 65 was zahlt, wo ich sage, hey, ich will heute gar keine Versicherung abschließen. Ich will überhaupt nicht, dass eine Versicherung mir irgendwas auszahlt. Dann habe ich auch mal geguckt, so in diesen Rechnern kann man dann angeben, ab wann soll die Versicherung denn auszahlen? Dann war das ab 65, dann konnte ich runterscrollen bis 75. Da habe ich gesagt, nee, ich will eigentlich was anderes haben. Ja, im Extremfall, also will ich jetzt nicht, aber dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, so eine explizite Versicherung des Langlebigkeitsrisikos. Nämlich nicht jetzt hier den Vermögensaufbau, sondern wirklich das Risikothema zu haben. Nämlich dergestellt, dass ich sagen kann, also wenn ich älter werde als 85, hätte ich gerne ab dem 85. Geburtstag jeden Monat 3.000 Euro Rente, bis ich sterbe. Und wenn ich schon mit 60, mit 65 oder eben mit 84 und 11 Monaten sterbe, dann ist die gesamte Kohle, die ich in diese Versicherung investiert habe, weg. Also ähnlich wie bei einer Feuerversicherung.
Also,
ne, das hängt doch von den Konditionen ab. Es ist doch auch so, ich habe doch auch eine Feuerversicherung und ich sag doch auch nicht, wenn ich, also ich habe zum eine Wohnung, aber ich zahle doch seit Jahren Prämien für diese für diese Versicherung. Und also, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich sage, immer zum Jahresende, wenn dann die neuen Rechnungen kommen, sage ich, jetzt hast du wieder Versicherung gezahlt und die Hütte ist trotzdem nicht abgebrannt. Sag ich ja nicht, ja, sondern ich sag, oh, ich habe halt Versicherung bezahlt, wird sowieso umgelegt auf die Mieter, ja, und aber ich freue mich, dass die Hütte nicht abgebrannt ist. Also insofern, das wäre spezifisch, also das wäre eine Versicherung des Langlebigkeitsrisikos. Und das ist das, was ich von der Versicherung erwarte. Risiko abdecken, nicht Vermögensaufbau organisieren, weil da sage ich, das kann ich selber souveräner und für mich besser und du wirst das wahrscheinlich auch sagen, aber es gibt genügend Menschen, die das anders beantworten, genau, aber jetzt nochmal, wäre das nicht irgendwie auch mal so?
Ja, lass mal da kurz drüber sprechen, also ich finde den Ansatz interessant, es geht um das Thema Risiko und dann in das wir quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe, quasi eigentlich so, wie es bisher ist, aber erst ab einer gewissen Phase.
Also ja klar, ich kann nach menschlichem Ermessen kann ich auf das Vermögen kommen zum Renteneintrittsalter und dann kann ich auch ganz konservativ Rendite-Szenarien, sowas kann ich alles ja simulieren. Da kann ich sagen, so, also oder auch ab 80 oder ab 85, also durchaus oberhalb dieses Durchschnitts, ja, auch.
Also folgende Gedanken. Das kann man mit Sicherheit durchkalkulieren, wenn man dann Aktuar, also einen Versicherungsmathematiker, da mal draufsetzt. Du hast die Sterbetafeln vorhin schon angesprochen, dann gucken die rein, okay, wie viele Leute werden das überhaupt sein? Wie viel müsste man da auszahlen und wie lange und so weiter und so fort. Ich sehe da tatsächlich bei diesem ganzen Thema, wie das später mal ausgezahlt wird, nochmal ein anderes Problem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten hier eine Änderung sehen werden, weil, und das ist nur eine Vermutung, ja, wir hatten es ja vorhin auch von hier Fitness-Tracker, du hast den Ring, ich habe hier das Armband, das Thema Longevity, Selbstoptimierung zu gucken, die Forschung, Medizin, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es plötzlich normal, dass du 100 wirst, ja, Und so dieses heute 100 ist dann das 120, wo du sagst, ja krass, der ist halt 120 Jahre alt. So, wenn die Menschen immer älter werden, dann haben wir ja, oder die Versicherer haben natürlich das Problem, dass sie dann immer länger Geld zahlen müssen. Und das muss ja wie jedes Risiko eingepreist werden.
Ja, aber gilt ja bei jeder Versicherung.
Genau, gilt bei jeder Versicherung.
Gilt auch für die normale Rentenversicherung, ja. Gilt es genauso. Nur, dass ich halt vorher noch diese lange Ansparzeit habe, wo der Versicherer dann ja auch entsprechend dann über lange, lange Zeiten Gebühren rausziehen kann.
Gebühren rausziehen kann, anlegen kann, hoffentlich gut anlegt. Ja, aber ich will sagen, also ich kann mir vorstellen, dass es einen Punkt gibt, wo das kippt. Also wo das einfach nicht mehr versicherbar ist, wo das Langlebigkeitsrisiko nicht mehr versicherbar ist.
Das trifft ja dann alle Versicherungen.
Genau.
Das trifft auch die ganz normale Rentenversicherung. Das könntest du ja jetzt fast als Sales-Argument sagen, ja. Versichert dich, solange es noch geht.
Ja, also möglicherweise gibt es vielleicht einen Punkt in ein paar Jahren. Also ich sag jetzt mal, nur ein
Beispiel. Also das war dann schon eher so ein Jahrzehnte-Thema.
Ja, ja, das sehe ich jetzt nicht.
War jetzt auf der Allianz-Hauptversammlung auch noch kein Thema.
Aber ein
Punkt ist... Aber das werden wir ja bei allen Versicherungen sehen. Wir sehen ja auch generell Anpassungen von Prämien, was zum Beispiel Naturkatastrophen angeht.
Ja, natürlich.
Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Bei allem, wenn wir uns so freuen über die Ergebnisse von Versicherern, die jetzt auch wieder gemeldet worden sind mit den Jahresabschlüssen. Es gibt immer die andere Seite, nämlich diejenigen, die diese steigenden Prämien auch zahlen müssen. Und da haben wir generell ein gesellschaftliches Thema. Also nicht nur im Bereich der Personenversicherung, sondern auch der Sachversicherung.
Also wir werden das Thema haben und das wahrscheinlich gar nicht mal in allzu ferner Zukunft. Die meisten Menschen haben keinen Bock auf Versicherungen, die hassen die vielleicht sogar und haben zumindest eine sehr negative Einstellung gegenüber einer Versicherung. Es wird der Punkt kommen, da werden ganz, ganz viele Menschen die Versicherung vermissen. Ganz, ganz viele Menschen werden an die gute alte Zeit zurückdenken, wo sie ihr Haus noch versichern konnten gegen Elementarschäden. Warum bin ich da relativ überzeugt davon? Einmal, ich glaube, es war der AXA-Vorstand gewesen, der hat gesagt, eine Welt, die 1,5 Grad wärmer ist, die ist nicht mehr versicherbar. Und ich sehe es jetzt selbst aufgrund meiner Familie, also die Familie meiner Frau in den USA, da ist das schon so.
Ja.
Da kriegst du einfach keine Versicherung mehr in gewissen Gebieten, ob das jetzt Erdbeben, Waldbrandgefahr
ist. Das wird hier in Hochwasser- und Flutgebieten auch der Fall sein, weswegen wir jetzt über eine staatliche Elementarschädenversicherung
diskutieren. Genau, darf ich auch mal ganz kurz, jetzt haben wir das Thema in der Schweiz gehabt, mit dieser Lawine. Ja, und ganz interessant, ich habe mich damit beschäftigt, die Schweiz macht das ein bisschen anders mit den Elementarschadenversicherungen. Ja, da ist das nahezu erstens Pflicht, fast überall und es ist relativ solidarisch. Jeder zahlt das Gleiche. Und nicht, du bist jetzt in einem Hochwassergebiet, du musst mehr zahlen oder sogar so viel, dass du es dir nicht mehr leisten kannst. Ergo, du kannst dir den Schutz nicht leisten, hast keinen Schutz, dann passiert was, großes Drama, sondern es wird verteilt auf alle. Finde ich interessant
als Konzept. Ist interessant, hat natürlich wieder auf die andere Seite, dass du eigentlich einen Incentive dafür schaffst, dass du durchaus in Hochwasser, in Risikogebieten.
Dann sind die Gemeinden, wie auch immer, in Verantwortung, dass da halt damit, gar nicht hingebaut wird.
Ja, das muss dann halt nicht sein, weil sonst ist es so ein Moral Hazard zu Lasten der Solidargemeinschaft. Ja. Aber das ist ein philosophisches Thema, also wenn dich das interessiert, schreib einen Kommentar drunter, dann müssen wir Basti nochmal einladen, was mich sehr freuen würde. Weil ich muss über ein Thema noch unbedingt mit dir reden. Was ich total sympathisch finde an dir, ohne dir jetzt Honig um den Mund schmieren zu wollen, du hast jetzt nicht wie der klassische Versicherungsfuzzi schon im dritten Satz das Argument gebracht, ja, und außerdem ist das alles steuerlich viel günstiger, ja. Das kommt ja sehr oft so als diese Keule, Puff, ja. Versicherung ist teuer, ist intransparent, wirft nicht viel Rendite ab, alles klar, aber die mit der Steuer holst du alles wieder raus. So, finde ich super sympathisch, dass dieses Argument von dir nicht kam, aber trotzdem. Mal eine Einschätzung zum Thema Steuer, gerade mit Blick auch auf unseren Vergleich, auf unseren ETF-Sparplan.
Also, klar, es gibt einen steuerlichen Unterschied. Für mich ist es kein Argument, um ganz ehrlich zu sein, weil andere Sachen schwerer gewichten, meiner Meinung nach, als die steuerliche Thematik. Also ich habe selten erlebt, dass jemand dann sagt, oh ja, jetzt wegen der steuerlichen Thematik mache ich das jetzt. Klar, du hast auf der einen Seite also die Abgeltungssteuer auf alle Gewinne im Prinzip Erträge bei dem ETF-Sparplan.
Wobei wir ja eine Teilfreistellung haben, ja,
haben wir
von 30% auf Aktienfonds.
Genau, wichtig. und auf der anderen Seite hast du halt, je nachdem, ob du es verrentest, also dir eine lebenslange Rente auszahlen wirst, oder ob du es dir als Einmalkapital auszahlen lässt, hast du eine unterschiedliche steuerliche Behandlung, das vielleicht auch nochmal, dass wir es nochmal gesagt haben, man kann sich auch alles auf einen Schlag auszahlen lassen bei einer privaten Rentenversicherung. Das muss nicht verrentet werden. Machst du das, dann wird, und ich halte es jetzt ein bisschen einfach, wird die Hälfte deiner Erträge versteuert, aber auch nur, wenn das Ding mindestens 12 Jahre gelaufen ist und du nicht vor deinem 62. Lebensjahr dran gegangen bist. Das ist die aktuelle Regelung, wenn jemand das jetzt heute abschließt.
So, das ist jetzt die aktuelle Regelung, wenn das jemand heute abschließt. Ja. Das heißt also, wir haben einen Vertrag über 40 Jahre und antizipieren jetzt also 40 Jahre Steuerrecht, dass das in 40 Jahren auch noch so ist. Oder sagen wir verlassen uns darauf, dass es einen versicherungsrechtlichen Bestandsschutz gibt und dass also bei Versicherung das funktioniert, was bei Fonds ja nicht funktioniert hat. Das müssen wir sagen, müssen wir ja im Grunde an der Stelle hoffen. Also nur zum Thema steuerlicher Bestandsschutz. Ne? Also uns wurde damals Ende 2008 beim Übergang zur Abgeltungssteuer gesagt, alles, was ihr vorher in Aktien oder in Fonds investiert habt, das könnt ihr auf alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen. Das stimmt aber nicht mehr, seit wir 2017, 18 das neue Investmentsteuergesetz bekommen haben. Da wurde einmal alles fiktiv verkauft und wieder neu angeschafft. Und seitdem muss eben mit dieser Teilfreistellung versteuert werden. Das heißt, wir haben also da einen Fall, wo steuerlicher Bestandsschutz übrigens von Finanzminister Schäuble damals aufgelöst wurde. Ja, bei Aktien gilt dieser Bestandsschutz übrigens nach wie vor noch. Aber wenn wir so einen Fall nehmen, wie verlässlich ist dann diese Kalkulation auf steuerlichen Bestandsschutz? Auch wenn du es nicht als Argument nimmst. Aber es ist natürlich ein Thema, was im Versicherungsbereich kommt. Und beim ETF-Sparplan ist man eben flexibel. Man legt sich nicht fest auf 40 Jahre.
Ja, ich meine gut, okay, du kannst auch aus einer Rentenversicherung rausgehen, kannst du den Rückkaufswert, ist es zu empfehlen?
Ja, habe ich natürlich. Nee. Und dann die Abschlusskosten.
Und das ist die steuerliche Schlechterstellung in dem Moment, wenn halt diese gerade genannten Bedingungen nicht erfüllt sind. Also so, und ich habe das natürlich auch die Politik gefragt, werde ich vielleicht heute auch nochmal machen.
Ja, du bist nämlich direkt nachdem wir dieses Podcast-Gespräch führen beim Sommerempfang des Finanzministers.
Genau, da kann man das vielleicht auch nochmal ansprechen. Ich habe auch den vorherigen Finanzminister, Christian Lindner, da auch schon mal drauf angesprochen. Auch aus der Vergangenheit, für das Thema Altersvorsorge muss es den eigentlich geben. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn das irgendeiner mal die fixe Idee hat, das zu machen, dass das Gerichte dann am Ende bestätigen oder durchwinken. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil Leute müssen sich darauf verlassen, wie du schon gesagt hast, dass das in 40 Jahren immer noch.
Also bei Investmentfonds ist der Bestandsschutz aufgelöst worden. Das hat keiner geklagt und es ging auch nicht der große Aufschrei durchs Land. Ja, weil das halt eben nicht das Thema
Altersvorsorge. Naja, das ist das Thema Vermögensaufbau.
Also müssen wir von der Versicherungslobby noch einiges lernen. Ja. Das kann sein, aber du hast angesprochen jetzt regulatorische Themen und du bist heute dann beim Finanzministerium. Was wäre so jetzt dein wichtigster Wunsch an die Politik, was dein Thema Versicherung angeht? Was wäre so eine Stellschraube, wo du sagst, da muss die Politik ran? Das würde nicht nur der Versicherungsbranche, sondern vor allem den Versicherten, den Kundinnen und Kunden richtig was bringen.
Mega Frage. Noch kurz was, weil wir es, glaube ich, jetzt nicht gesagt haben. Also wenn du das Ganze dir verrenten lässt, steuerlich, dann hast du Ertragsanteilbesteuerung. Ne? Dann gibt es im Steuergesetzbuch Tabellen, wann bist du in Rente gegangen, blablabla. Und dann hast du nur einen Ertragsanteil und auf den fallen dann Steuern an. Das ist nochmal eine niedrigere Steuerlast, also pauschal, nur dass wir der Vollständigkeit halt. Aber super Frage, habe ich auch ein Video dazu gemacht, vor ein paar Wochen, auf YouTube, wo ich einfach mal meine Meinung rausgegeigt habe. Und das habe ich damals auch beim Finanzminister Christian Lindner angesprochen, habe ich gesagt, also für mich so als jemand, der einfach mal so da drauf guckt und sagt, was wäre denn jetzt so eine super Möglichkeit, um den Leuten das Thema Sparen fürs Alter, das nochmal attraktiver zu gestalten. Weil viele machen es einfach nicht, weil es zu komplex ist oder vor allem, ja, dann nimmt sich der Staat später halt nochmal was weg. Und wir hatten ja das mal, dass private Rentenversicherungen komplett steuerfrei waren in der Auszahlungsphase. Das war mal so. So ist halt nicht mehr so. Und ich hätte das gern wieder. Weil wenn du wüsstest, dass wenn du heute fürs Alter sparst, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel private Rentenversicherung, und später keiner herkommt und dir nochmal davon was wegnimmt, dann macht das was mit dir. Dann bist du mehr gewillt, hier einfach selbst vorzusorgen. Also das wäre so das erste Thema. Lass die Dinge doch wieder steuerfrei machen. Dann werden einfach auch mehr Menschen private Altersvorsorge machen und es werden weniger Menschen später nochmal irgendwo dem Sozialstaat auf der Last liegen, weil sie eben nicht zu wenig private Altersvorsorge betrieben haben.
Sind wir völlig einer Meinung, ja? Das sollte eben nicht nur für Versicherungsprodukte gelten. Das sollte eben auch für einen ETF-Sparplan gelten. Das kann man am allereinfachsten mit substanziell angehobenen, inflationsadjustierten und am besten dann auch vortragbaren Freibeträgen machen, weil die technischen Voraussetzungen, diese Freibeträge in den Banksystemen zu berücksichtigen, sind halt einfach da. Das Altersvorsorgedepot mit entsprechenden Grenzen, mit entsprechender Förderung ist natürlich auch eine sehr gute Hinterlassenschaft der Vorgängerregierung gewesen.
Das hat mich richtig genervt.
Ja, das war schade, dass die Regierung zerbrochen ist, bevor diese entscheidende Kabinettssitzung gekommen ist und dass man es dann auch nicht mehr sich aufraffen konnte, wenigstens das auf den Weg zu bringen. Aber die Gesetze sind ja da und es gibt ja jetzt keinen Copyright da drauf. Das heißt also, die jetzige Regierung kann das auch machen. Wir haben
meinst du, die macht, wenn ich dich mal fragen darf? Ich habe so das, also wieder so mein Gefühl als Außenstehender, Nicht-Politiker, dass das wieder so ein politisches Thema vielleicht ist, wo sagt, ja, das kam jetzt aber halt aus den Reihen der FDP maßgeblich. Ja,
ändert man
dass man wieder einen anderen Namen
ein paar Details und also es ist ja nicht so, dass demokratische Parteien nicht untereinander können. Das muss funktionieren. Und es wird halt sicherlich dann nicht Lindnerrente heißen. Ja, muss es aber auch nicht, weil mit diesen personalisierten Renten, insbesondere Riester, sind wir jetzt auch nicht so glücklich gefahren. Also vielleicht, ne, wenn du eine Idee hast, einen coolen Namen für Altersvorsorgedepot, ja, kannst du ja auch mal unten in den Kommentar drunter schreiben. Wir wissen ja, dass uns auch ein paar aus der Politik hier regelmäßig verfolgen. Ja, aber das war doch eine gute Idee und ich bin da wirklich optimistisch, dass die Regierung das anpacken will. Es gibt ein starkes Statement zur Überarbeitung von Riester im Koalitionsvertrag, dass man genau in diese Richtung interpretieren kann. Und dazu halt die Frühstartrente, die einfach auch mal, ja, da kann man immer diskutieren, die Beiträge sind zu gering, die Förderung ist zu wenig und das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist ein Einstieg und es ist vor allem ein staatliches Signal und es ist etwas, was du gerade schon gesagt hast, das macht etwas mit dir. Und deswegen, ja, und es wird auch nicht besser in diesem Land, wenn wir immer sagen, ach, alles ist Mist und die Ampel war Mist und die letzten Jahre von Frau Merkel waren Mist und jetzt die Regierung ist auch wieder Mist. Ja, da wird auch nichts von besser. Also insofern hoffen wir doch jetzt einfach mal, dass diese Regierung frisch ans Werk geht und das, was im Koalitionsvertrag steht, nicht nur umsetzen will, sondern auch umsetzen kann, dass nicht wieder exogene Schocks dazukommen. Insofern bin ich da mal optimistisch. Optimistisch, damit kommen wir so zum Ende. Bist ja auch du so von der Grundeinstellung her, denn du hast ja schon dich irgendwann entschieden, mal was anders zu machen, als jetzt eigentlich so in diesem klassischen Ausbildungsweg. Ne? Also du hast irgendwann ja gesagt, also jetzt mein Leben lang so in einer Versicherungsagentur zu hocken, vielleicht auch so diesen klassischen, ja auch finanziell unter Umständen sehr erfolgreichen Aufstieg in so einer Struktur zu absolvieren, ist jetzt nicht meins. Ich gehe raus, ich mache was anders, ich mache Versicherungsinfluencing. Erzähl uns doch noch zum Abschluss mal ein bisschen, was hat dich so dazu bewogen und was ist da so in dir vorgegangen? Weil es ist ja was Ungewisses, eigentlich ja für jemanden aus der Versicherungsbranche ganz untypisch.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist sehr untypisch. Die Versicherungsbranche ist in sich auch eher so risikoavers unterwegs, was vielleicht gut ist, ich weiß es nicht, ich bin es nicht. Nicht, was das angeht, also nicht, was das Unternehmertum angeht, tatsächlich. Ich komme aus einer ganz durchschnittlichen Familie, meine Eltern beide Arbeiter. Das Thema Selbstständigkeit, das war nie ein Thema. Und ich habe aber schon relativ schnell gemerkt, dass ja dieser ganz normale Karriereweg, das ist nicht nur mein Ding. Und auch die ganz normale Schule war auch nicht mein Ding. Ich habe echt in vielen Fächern, wo man so früher gesagt hat, oh, da musst du gut sein, damit dir später mal aus dir was wird, da war ich halt echt schlecht, ja, und
Also Mathe
war nicht so dein Ding. Englisch, heute ist mein Englisch nahezu perfekt, habe eine Amerikanerin geheiratet, kann die Grammatik immer noch nicht, ne, aber ich kann es sprechen, unser Sohn, der ist jetzt 3 Jahre alt, der übersetzt schon, das ist ja irre, wo ich mir dann merke, das Schulsystem ist halt dahingehend echt nicht up-to-date, sagen wir es mal so. Aber ich und Schule, das ist nochmal ein anderes Thema für weiß ich nicht, also echt Kriegsfuß, Schule und ich. Und ja, deswegen waren meine Noten halt auch entsprechend nicht so geil. Und ja, ich sag's, wie es ist, dieses Versicherungsbüro bei der DBK, das ist auch bekannt, das waren die einzigen damals, die mir einen Ausbildungsplatz angeboten hatten, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Theorie, ich wollte dann auch nicht studieren, sondern ich wollte Geld verdienen, ja, und dann saß ich da halt da, ne, und war jetzt auch nicht mal ein Wunschjob gewesen, wollte irgendwie so Automobilkaufmann, Industriekaufmann, was man halt damals so gemacht hat, 2007, naja, und dann habe ich das gelernt und es war echt interessant und das war auch eine solide, echt top Ausbildung. Aber du siehst mich jetzt halt, du hast mich auch mit Anzug gesehen, ich habe ja normalerweise nie Anzug an, aber damals, so ich, Anfang 20, so ein schlecht sitzender Anzug, Krawatte, kurz am Hemd, ich habe ausgesehen wie 12 und ich habe alles ausgestrahlt, nur halt keine Kompetenz, ja, und so war das halt damals, ja, und das war halt alles dann so sehr klassisch oldschool, du warst auch selbst mal in dieser Branche unterwegs, bin da mit dem Thermodrucker rumgerannt und das so interne Vertriebsziele, ne, Bauspar, jetzt müssen wir Bausparer, jetzt private Unfallversicherung, ich habe es nie verstanden, warum? Der braucht jetzt halt keinen, der Kunde. Ich verstehe es nicht, ja. Was soll das, ja? Und dann bin ich da auch wieder raus. Ich habe viel gelernt, aber keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, nie wieder Versicherung. Also wirklich, ich habe gesagt, nie wieder. Gut, dass ich es gelernt habe. Nie wieder. Habe studiert, Betriebswirtschaft und Recht, habe meinen Bachelor gemacht, habe in den USA studiert, bisschen Mindset geöffnet. Und das war, glaube ich, so dann der Shift, als ich dann zurückkam, nochmal mit dem Thema Versicherung, mich in Berührung kam, aber dann mit dem Versicherungsmaklertum, einfach unabhängig von einer Versicherung. Und dann habe ich da gestartet, in so einem kleinen Vertrieb, im Rhein-Main-Gebiet und so ganz klassisch, Kaltakquise am Baumarkt. 10 Stunden gestanden, samstags Leute angequatscht. So bin ich damals an meinen ersten Kunden gekommen. Und da war dann irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, also irgendwie ist das echt kacke. Du sprichst so mit 300 Leuten, du kriegst so 280 teils nicht so freundliche Neins.
Das habe ich irgendwann mal gelernt, damals im Strukturvertrieb. Feiere jedes Nein, weil nach 15 Nein kommt ein Ja statistisch.
Ja, Gesetz der großen Zahl. Ist auch so. Ist tatsächlich. Ne? Irgendwann, und du wirst halt mit jedem Nein bist du auch besser. Und also bis heute, so sehr ich das gehasst habe jeden Samstag, wenn meine Kumpels waren freitags feiern oder samstags dann irgendwo im Biergarten, so ich stand am Baumarkt. Ich habe es gehasst, aber es war rückblickend die beste, kostenlose Persönlichkeitsentwicklung, die ich jemals durchlaufen habe. Das ist halt auch ein Fakt.
Naja, ich muss auch sagen, also ich bereue das überhaupt nicht. Ja, ich kann nach wie vor ins Spiel gucken,
ja,
genau. Was die Produkte angeht. Die waren sicherlich aus heutiger Sicht nicht optimal, aber wir haben halt insgesamt bei Investmentprodukten 30 Jahre Fortschritt, 30 Jahre Demokratisierung von Geldanlage durch ETFs, durch digitale Investmentplattformen und eben durch Content auch gesehen. Aber trotzdem, es hat für mich selber eine Menge gebracht.
Ja, absolut. So rückblickend merkt man das dann immer ein bisschen mehr. Naja, um das Ganze abzukürzen, ich habe dann gedacht, das muss doch effektiver gehen. Es muss doch irgendwo Leute da draußen geben, die auch Bock auf Versicherung, die verstanden haben, dass es irgendwo wichtig ist. Wo sind die? War die erste Frage. Und die zweite Frage, wie kann ich die erreichen? Und dann bin ich irgendwie auf diese YouTube-Welt gestoßen. Und dachte, hey, das ist ja interessant. Also da kann ich ja Videos hochladen irgendwie. Ich könnte das erklären, weil ich wusste ja, ich kann was. Ich weiß, ich habe was auf dem Kasten. Ich bin auch irgendwie halbwegs sympathisch, hoffe ich, auch wenn nicht jeder was mit meinem
unterfränkischen
R anfangen kann. Na, die Kommentare sind witzig, also wenn du im Internet, du weißt das ja auch, was da für Kommentare kommen, so dein rollendes R geht ja gar nicht. Deine Brille, ne? Und was weiß ich alles.
Weißt, ich habe letztens dann den Kommentar bekommen, dass ich ein ganz schlechtes Englisch spreche, ja. Wir haben eine Sendung mit Koro gemacht hier und da ging es um Essen, ja, und da schrieb jemand, ja, er spricht die ganze Zeit über Füße statt über Essen, weil ich Foot statt Food gesagt habe. Ja, okay, ja. Also so hat jeder sein Ding.
Ja, genau, so hat jeder sein Ding. Und dann so kam ich in diese YouTube-Welt rein und es war aber immer klar, das ist Marketing. Also Marketing für unsere Dienstleistung. Und dann ist natürlich 8 Monate erstmal gar nichts passiert. Niemand hat sich gemeldet. Ja, jede Woche Videos hochgeladen, aber niemand hat sich halt gemeldet, ne? Weil niemand wartet hat auf den Versicherungs-YouTube-Kanal gewartet. Aber irgendwann kam das dann so. Und dann wirst du natürlich auch besser, wenn du meine ersten Videos anguckst. Katastrophe. Also ich kann die nicht mehr angucken. Das ist ganz schlimm. Und dann wirst du aber besser mit der Zeit. Ne? Mit jedem Video wirst du besser und kommst mehr auf den Punkt und so weiter und so fort. Und natürlich wirst du bekannter. Und dann hat es plötzlich funktioniert, hat sich einer pro Woche gemeldet, 2, 3, 4. Und ja, irgendwann ist das halt größer geworden und jetzt habe ich ein Team von 11 Beratern, die Leute deutschlandweit online beraten. Ich bin das Gesicht nach außen, ich bin quasi Marketing und Strategie, sage ich jetzt mal. Das ist das, was ich jetzt hauptsächlich mache. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, um nochmal zurückzukommen zu dieser Eingangsfrage, ja, das ist ein ungewöhnlicher Weg und mich hat schon immer gereizt, wenn jemand gesagt hat, das geht nicht. Und das haben so viele Leute die letzten Jahre zu mir gesagt. Das ging an mit, niemand wird Versicherungsvideos gucken auf YouTube. Dann ging es weiter, niemand wird ein Buch lesen über Versicherung, was dann Spiegel-Bestseller Platz 2 war. Oder zwischendrin auch, ja, niemals werden sich die Leute von jemandem beraten lassen, der nicht du bist, weil die kennen ja nur dich von den Videos. Hat auch nicht gestimmt, ja. Also deswegen, das triggert mich so ein bisschen, geht nicht, gibt's nicht, ja, da gibt es diesen Satz, das ist, glaube ich, schon seit 6 Jahren in meinem WhatsApp-Status steht da drin, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Und das ist so mein Ding, das ist so mein Motto und deswegen, ich freue mich auch auf KI, ich habe da keine Angst davor, ich sehe das als wahrscheinlich große Skalierungsmöglichkeit für unser Geschäftsmodell, so wie wir arbeiten. Ich wünsche mir, dass man private Rentenversicherung, wer das möchte, irgendwann mit Klick-Klick abschließen kann und das transparenter und einfacher wird, ja, und das wird wahrscheinlich auch in vielen anderen Versicherungsbereichen der Fall sein, sofern dann mal die Versicherer in der Lage sind, die KI zu implementieren, so wie das sein sollte.
Und bis dahin machst du eigentlich dasselbe, was wir hier bei Scalable ja auch machen, nämlich neben dem eigentlichen Geschäft Content produzieren, von dem dann eben nicht nur wir, sondern alle partizipieren, weil natürlich auch Kunden, die irgendwo eine Versicherung abschließen, gucken deine Videos, können sie angucken und gehen dann eher auf Augenhöhe in das Gespräch mit dem Versicherungsvertreter. Und gerade das ist ja ein wichtiges Thema.
Super Punkt. Cool, dass du das nochmal ansprichst. Das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich berate nicht mehr, weil ich muss ja immer gucken, wo geht meine Zeit hin. Entweder sitze ich mit jemandem 1:1, eine Stunde oder zwei und dann kriegt diese Person volles Wissen. Oder aber ich mache ein Video und das sehen im Zweifel Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, die dann auch diese Info bekommen. Das heißt, der Mehrwert, der dadurch geschaffen wird, ist natürlich viel größer. Natürlich kommen die nicht alle zu uns. Ein paar schon, aber viele nehmen die Videos als Vorbereitung. Die werden übrigens auch als Weiterbildung genommen für Leute in der Branche. Habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Die gucken meine Videos, um dann auch zu wissen, ja, wie sollten sie denn beraten, auf was sollten sie achten, was irgendwie so ein kleiner Ritterschlag ist. Genau, also der Mehrwert, den ich dann stiften kann, der ist dort viel größer, als wenn ich im 1:1 noch sitze, ja. Und da gucke ich halt auch immer so, wo habe ich vor allem mit Content immer so den größten Hebel, um irgendwo da draußen einen Mehrwert zu schaffen, weil eine Sache ist halt auch klar, egal wie man zum Thema Versicherung steht, jeder hat irgendwie welche, es betrifft jeden und es sollte vermieden werden, in der Situation zu sein, oh, hätte ich das doch nochmal früher gewusst oder gemacht oder sonstiges, weil das ist meistens doof.
Ja, um Risiken abzusichern, gibt es Versicherungen. Ob man jetzt für den Vermögensaufbau wirklich eine Rentenversicherung braucht oder ob nicht der ETF-Sparplan nicht nur günstiger, sondern auch flexibler ist und besser für dich passt, das ist, wie alles, wenn es ums Geld geht, deine Entscheidung. Ich hoffe, wir haben dir dafür heute ein paar Argumente geliefert mit unserem kleinen Schlagabtausch. Bastian, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe mal nicht zum letzten Mal. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gesehen, wo wir uns nochmal drüber unterhalten müssen. Ich hoffe, du konntest auch eine ganze Menge mitnehmen aus diesem Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's doch gerne weiter. Gib uns Sterne, kommentiere fleißig. Wenn du Anregungen hast, was wir besser machen können, wen wir als nächstes einladen sollen oder was wir als Thema machen könnten, dann schreib uns gerne an podcast@scalable.capital per E-Mail oder kontaktiere uns in den sozialen Medien auf Instagram scalable.capital oder auch auf meinem Kanal @cwröhl, überall wo es Social Media gibt. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und tschüss aus Berlin.